Predigtext lese, die ganz bekannte Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Sie steht in Daniel 6. Ich lese nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Daniel in der Löwengrube. Nach Belsazars Tod wurde der Meder Darius König von Babylonien. Er war 62 Jahre alt. Darius beschloss, 120 Statthalter über die Provinzen seines Reiches einzusetzen. Sie waren drei hohen Beamten am Hof unterstellt, denen sie Rechenschaft geben mussten. Die drei vertraten die Interessen des Königs. Einer von ihnen war Daniel. Bald stellte sich heraus, dass Daniel weitaus klüger und begabter war als die anderen Beamten und die Statthalter. Der König dachte sogar daran, ihm die Verwaltung des ganzen Reiches zu übertragen. Da suchten die anderen führenden Männer nach einem Grund, um Daniel anklagen zu können. Er übte sein Amt jedoch so gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht das kleinste Vergehen nachweisen konnten. Er war weder nachlässig noch bestechlich. Da sagten sie sich: Wir haben nichts gegen Daniel in der Hand, es sei denn, wir finden in seinem Glauben etwas Anstößiges. Sie eilten zum König und begrüßten ihn. Lang lebe König Darius! Wir kommen von einer gemeinsamen Beratung aller obersten Beamten, Verwalter, Statthalter und deren Stellvertreter. Wir schlagen dir vor, dass du folgende Anordnung erlässt und alles tust, um sie durchzusetzen. Wer in den kommenden 30 Tagen eine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen außer an dich, o König, richtet, soll in die Löwengrube geworfen werden. Damit das Verbot nach dem Gesetz der Meder und Perser von keinem widerrufen werden kann, sollte es in einer Urkunde festgehalten werden. Da ließ Darius den Erlass niederschreiben und das Verbot trat in Kraft. Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Plötzlich stürmten seine Feinde herein und ertappten ihn dabei, wie er Gott anflehte. Sofort gingen sie zum König und fragten: Hast du nicht ausdrücklich befohlen, jeden den Löwen zum Fraß vorzuwerfen, der in den kommenden 30 Tagen eine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich, o König? Ja, antwortete Darius, und nach dem Gesetz der Meder und Perser kann keiner diesen Erlass widerrufen. Da erzählten sie: Daniel, einer der Verbannten aus Judäa, macht sich überhaupt nichts aus deinem Verbot. Er setzt sich darüber hinweg, obwohl du es selbst erlassen hast. Dreimal am Tag betet er zu seinem Gott. Als der König das hörte, war er bestürzt. Den ganzen Tag dachte er darüber nach, wie er Daniel retten könnte. Aber bis zum Sonnenuntergang hatte er immer noch keine Lösung gefunden. Da kamen die Männer wieder zum König gelaufen und erinnerten ihn noch einmal daran, dass nach dem Gesetz der Meder und Perser kein königlicher Erlass abgeändert werden durfte. Darius befahl schließlich, Daniel zu verhaften und in die Löwengrube zu werfen. Er sagte zu Daniel: Dein Gott, dem du so treu dienst, möge dich retten. Dann wurde ein Stein auf die Öffnung der Grube gewälzt. Der König versiegelte ihn mit seinem Siegelring. Und die führenden Männer taten dasselbe, damit niemand mehr Daniel herausholen konnte. Danach zog sich Darius in seinen Palast zurück. Er fastete die ganze Nacht, verzichtete auf jede Unterhaltung und konnte nicht schlafen. Im Morgengrauen stand er auf und lief schnell zur Löwengrube. Schon von Weitem rief er ängstlich: Daniel, du Diener des lebendigen Gottes, Hat dein Gott, dem du unaufhörlich dienst, dich vor den Löwen retten können? Da hörte er Daniel antworten: Lang lebe der König! Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen, darum konnten sie mir nichts anhaben. Denn Gott weiß, dass ich unschuldig bin. Und auch dir gegenüber, mein König, habe ich kein Unrecht begangen. Darius war erleichtert und glücklich. Sofort befahl er, Daniel aus der Löwengrube zu holen. Man fand nicht die geringste Verletzung an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut. Auf Befehl des Königs wurden die Männer, die Daniel verklagt hatten, zusammen mit ihren Frauen und Kindern den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Noch ehe sie den Boden der Grube berührt hatten, fielen die Tiere schon über sie her und zermalmten ihnen alle Knochen. Dann sandte der König Darius eine Botschaft an die Menschen aller Völker, Länder und Sprachen. Sie lautete: Ich grüße euch und wünsche euch Frieden. Hiermit ordne ich an, in meinem ganzen Reich dem Gott Daniels Ehrfurcht zu erweisen. Denn er ist der lebendige Gott, der in alle Ewigkeit regiert. Sein Reich geht niemals unter. Seine Herrschaft bleibt für immer bestehen. Er rettet und befreit. Er vollbringt Wunder und zeigt seine große Macht im Himmel und auf Erden. Daniel hat er vor den Löwen gerettet. Während der Regierungszeit des Darius und auch der Herrschaft des persischen Königs Kyros genoss Daniel hohes Ansehen.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen. Und genau, wie Sabine schon gesagt hat, habe ich euch Daniel mitgebracht. Aber nicht nur Daniel, ich habe euch auch Löwen mitgebracht und andere Wesen. Und wie ihr sehen könnt, habe ich euch auch ein Bild mitgebracht. Und da seht ihr natürlich Daniel in der Löwengrube. Der Daniel hat alles richtig gemacht. Ich meine wirklich, er hat alles richtig gemacht. Also alles richtig gemacht. Und wenn ich sage, er hat alles richtig gemacht, dann übertreibe ich in diesem Fall nicht. Und trotzdem sitzt er gerade in einer Löwengrube, wie wir sehen können. Obwohl er alles richtig gemacht hat. Und was hat ihn da reingebracht? Ein Wort. Treue. Er sitzt dort, weil er treu war. Irgendwie blöd. Blöd gelaufen. Aber wie ging es denn? Also warum ist er da überhaupt reingekommen? Auf dem Bild sieht man aber auch, dass er nicht alleine ist. Und das ist schon mal das Schöne. Es ist ein Engel bei ihm. Und eigentlich müsste Daniel da schon längst Hackfleisch sein, weil ja Löwen hungrig sind und ihn schon längst gefressen hätten. Aber dank dem Engel ist es noch nicht so weit. Dass die Löwen hungrig sind, kann man, glaube ich, ein bisschen an ihrem Blick sehen. Dass sie schon lange nichts mehr bekommen haben und immer nur so viel, dass sie nicht übereinander herfallen. Ja, aber hungrig ist hungrig und wenn man dann etwas Leckeres sieht, dann will man das auch haben. Leider kamen sie aber nicht dran. Ein bisschen frustrierend kann ich mir das schon vor den Löwen vorstellen, auch wenn ich sie nicht vermenschlichen möchte. Also, Daniel ist reingekommen, weil er treu war. Er war seinem Gott treu und er war seinem König treu. Denn Daniel war einer der drei obersten Fürsten, die die Statthalter unter sich hatten und die Aufgaben und Befehle erteilen konnten. Und Daniel war auch schon sehr alt. Das Besondere an Daniel ist, er gehörte nicht zu dem babylonischen Volk, sondern er war Israelit. Also ein Israelit gehörte zu den höchsten im babylonischen Königreich. Und er war in seinen Aufgaben sehr treu. Er hat das gemacht, er hat keine Korruption gemacht, er hat nichts bestochen, er ließ sich nicht bestechen und er war einfach treu. Er hat das gemacht, was ihm aufgetragen worden ist und das fand der König gut. Vielmehr noch, der König Darius sah, dass ein besonderer Geist in Daniel wohnte. Daniel war etwas Besonderes. Die Stimmung zwischen den beiden Völkern war angespannt. Auf der einen Seite waren die Israeliten, die auch ein bisschen als Sklaven gehandelt worden sind. Auf jeden Fall wurden sie unterdrückt. Und auf der anderen Seite das babylonische Volk mit den ganz vielen Göttern, die sie hatten. Ja, also ich glaube, heiter war das nicht. Eher wolkig bis gewittrig. Die Stimmung zwischen den beiden Völkern. Und daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die beiden anderen Statthalter ihn weghaben wollen. Jemanden, der sogar noch über ihn eingesetzt werden sollte, weil der Darius das gut fand. Also nochmal zur Erinnerung, Daniel wäre dann die rechte Hand vom König gewesen, also der zweitmächtigste Mann im Staat. Und das als Israelit. Das geht ja gar nicht. Die beiden anderen Fürsten, die wollten Daniel loswerden. Und die haben alles umgegraben, was nur ging. Alles, ich meine wirklich alles. Die haben seine Arbeit angeguckt, wie er die macht. Sie haben versucht, ihn auf die Schliche zu kommen, dass er irgendwo doch eine kleine Korruption durchgeführt hat oder doch ein bisschen Bestechung angenommen hat, wenn auch nur aus Versehen. Sie haben alles umgedreht, sein Privatleben, einfach alles. Und sie fanden nichts, absolut nichts. Und das machte sie, kann ich mir vorstellen, mächtig sauer. So sauer, dass sie sich überlegt haben, wie werden wir diesen Mann los? Denn sie wollten ihn ja nicht. Ja, aber selbst kein schlechtes Wort ging von Daniel aus. Nichts, nicht mal über die beiden Fürsten. Einfach nichts. Daniel hatte keine Verfehlung getan. Daniel war treu. Und Daniel wird auch treu bleiben. Und Daniel diente seinem Gott ohne Unterlass, aber auch seinem König. Er machte einfach alles richtig. Daniel betete jeden Tag dreimal zu seinem Gott bei offenem Fenster Richtung Jerusalem. Jeden Tag dreimal. Auch da war er treu. Das machte er jeden Tag. Ob er jetzt krank war oder nicht, wird zwar nicht überliefert, aber wenn er treu war, dann wird er das jeden Tag gemacht haben. Und genau aus dieser Sache, aus seinem Gottesglauben, da treten sie ihm einen Strick. Da haben sie ihm eine Falle gestellt und das sollte sogar eine tödliche Falle werden. Und sie fanden den wunden Punkt bei Daniel. Sie haben sich überlegt, wie sie den König manipulieren konnten. Also sind zum König gegangen, haben gesagt, wir schmieren dir mal Honig um den Bart, ne? König Darius, bitte, 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 guck mal, wenn wir 30 Tage lang nur dich anbeten, kein Gott, niemand anderen, das ist doch was Tolles, nur deine Ehre zählt. Und der König Darius ist drauf reingefallen und sagte sich, jo, klingt gut, finde ich toll, machen wir so. Damit das aber richtig läuft, ohne Punkt und Komma, setzen wir sogar ein Dokument auf und wer dagegen verstößt, landet in der Falle. Und es gibt kein Rauskommen aus diesem Vertrag. 30 Tage sollte das gehen. Es wurde verkündet und Daniel hörte das und Daniel ging in sein Zimmer. Die Fenster waren auf und er betete. Und die Spione unter dem Fenster hörten dies und rannten zum König Darius. Tja, blöd gelaufen, würde ich sagen. Da hatten sie endlich ihren Beweis. Er war nicht mehr treu gewesen. Er hatte eine Verfehlung, der Daniel. Er hat seinen Gott angebetet und das durfte er nicht. Der König wusste, was jetzt kommt. Er musste ihn weg, also er musste ihn in die Löwengrube schmeißen lassen. Der König mochte Daniel aber. Und das war schwierig. Er suchte tatsächlich noch, wie er das abwenden konnte. Und er tat alles dafür, wenn es geklappt hätte. Doch Daniels Treue war, trotzdem auch zu beten, obwohl er wusste, dass sein Leben davon abhängt. Lieber wird er sterben, als den König anzubeten. Das Gesetz war einfach unumstößlich. Und die Löwen freuten sich schon, denn sie hatten immer noch Hunger. Dann landete Daniel tatsächlich in der Löwengrube. Aber vorher hat sein König zu ihm ja noch gesagt, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Denn wenn selbst der König Daniel nicht mehr helfen konnte, dann konnte ihm niemand mehr helfen. Niemand auf der Erde konnte Daniel jetzt noch retten. Und selbst der König hatte Hoffnung, dass sein lebendiger Gott ihn retten kann. Auch wenn er das nicht versteht mit dem lebendigen Gott. Also man muss sich das so vorstellen, der Daniel hat jemand angebetet, den man nicht sehen, nicht anfassen kann, den man nicht spüren kann, den man nicht riechen kann. Man kann ihn nicht sehen. Und die Babylonier hatten viele Götter für alles. Die konnte man anfassen, die konnte man verbrennen, die konnte man, sollte man nicht, aber die konnte man einfach anfassen. Die waren da, die waren allgegenwärtig. Und das war schon die große Diskrepanz dazwischen. Der eine Gott, der lebendige Gott, den man aber nicht sehen konnte, und die anderen Götter, die aber nicht lebendig waren. Und dann sind wir jetzt beim Ausgangspunkt. Daniel sitzt in der Löwengrube. Er lebt. Er ist nicht tot. Huch, was ist denn da passiert? Das weiß noch keiner außer die Löwen und der Engel, aber Daniel lebt. Er wurde nicht angegriffen. Dafür hatte Gott gesorgt. Daniel war Gott treu. Gott war Daniel treu. In der gleichen Zeit, wo er da so sitzt, vielleicht nicht ganz so fröhlich, wie man sich das vorstellen kann, aber trotzdem bewahrt, sitzt Daniel da, geht es dem König hundeelend. Er fastet, er will nicht reden, ihm geht es einfach nur schlecht. Weil er gemerkt hat, wie listig doch die anderen Fürsten waren und wie gemein das eigentlich war. Und er hoffte die ganze Nacht durch, dass der lebendige Gott Daniels ihn retten würde. Und am nächsten Morgen rannte er sofort hin. Und siehe da, er rief rein, Daniel, lebst du? Hat dein lebendiger Gott dich denn gerettet? Und Daniel rief, Moment, ich muss in meiner Bibel gucken, ich habe es nicht aufgeschrieben. Der König lebe ewig, ruft Daniel. Also er hat auch da wieder Gottestreue bewiesen und Königstreue. Also der König rief rein, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes. Das finde ich spannend. Der König, der andere Götter hat, sieht, dass Daniels Gott lebendig ist, denn er hat ihn gerettet. Dass Daniel einen lebendigen Gott hat, das ist ein Wunder gewesen. Und weiter geht's noch, dass Daniel sagt, Gott hat mich gerettet, er hat einen Engel oder seine Engel geschickt, weil Gott wusste, ich habe nichts Unrechtes getan. Ich habe weder dir noch Gott Unrecht getan. Ich war treu. Und das sah dann der König auch. Und dann leideten natürlich die anderen drinne, die nicht treu waren. Ich habe mir ein bisschen Gedanken um die beiden Fürsten gemacht, warum die so gehandelt haben. Also warum will man jemanden loswerden? Da stimmt doch irgendwas nicht. Und ich glaube, es ist ein Gefühl von Neid in ihnen gewesen. Sie waren ganz oben. Sie haben es fast geschafft. Auch sie sind begabt. Auch sie haben Macht. Aber Daniel hatte irgendwas anderes. Und sie waren neidisch geworden. Richtig, richtig neidisch. Und Neid zerfrisst einen. Neid zerstört. Zerstört Beziehungen, zerstört den Erfolg und zerstört auch Vertrauen. Daniels Erfolg machte sie neidisch. Und dass sie erstmal nichts gegen ihn in der Hand hatten, machte sie wütend, richtig wütend. Bestimmt haben sie auch getobt. Und dass dann noch in Daniel ein besonderer Geist lebte, den der König so hervorhob, das muss richtig schwer zu ertragen gewesen sein. Ein Israelit über ganz Babylon. Geht's denn noch schlimmer? Das geht doch gar nicht mehr. Das ist so, als ob man heute einen Amerikaner über ganz Deutschland setzen wollen würde. Schlimmer geht's nimmer. Und er war ja auch ein Verrückter, ne? Wir erinnern uns, er redet mit jemandem, den man nicht sehen kann. Für ihn, für die beiden Fürsten, war Daniel verrückt. Daraus entstand, wie gehen wir denn mit Neid um? Wenn Neid so zerstörerisch ist, dass man jemanden töten lassen will, wie gehen wir denn damit um? Ich habe mir dabei nach Daniel angeguckt. Daniel wusste ganz bestimmt, dass die beiden was im Schilde führten. Und trotzdem hat er das gemacht, was er für richtig hielt. Er hat weiter gebetet und er hat sich weiter treu verhalten. Und er hat nichts versucht, die beiden anderen aufzuhalten. Denn sie mussten ja auch schon vorher Sachen versucht haben, ihm dann zum Scheitern zu bringen. Ist ja nicht das erste Mal gewesen. Und 30 Tage lang können ganz schön lang werden. Aber es war ja gleich beendet. Daniel kannte die Folgen seiner Anbetung. Er kannte sie. Er hat die Neider nicht angegriffen, er hat sie nicht bloßgestellt, er hat es nicht mal versucht aufzuhalten. Daniel überließ Gott, wie er damit handeln möchte. Wäre das auch unser Verhalten gewesen, alles Gott zu überlassen, weiterzumachen, wie wir es bisher gemacht haben, zu wissen, das wird uns an den Kragen gehen und trotzdem darauf zu vertrauen, dass Gott uns in der Hand hält, wie auch immer es ausgehen wird. Daniel wusste ja nicht, dass er gerettet wird. Ich glaube, es ist eine schwierige Situation. Neid entsteht auch, wenn wir uns vergleichen. Und genau das haben die beiden Fürsten gemacht. Sie haben sich verglichen mit Daniel. Und dabei haben sie gemerkt, sie schneiden nicht so gut ab. Was vielleicht gar nicht stimmte, denn der König sah ja auch in ihnen was. Wenn wir Neid spüren, dann denken wir, uns fehlt was. Irgendjemand hat irgendwas, was für uns wichtig wäre, dass wir es haben, hätte wollen. Genau, Neid macht es kompliziert. Also ich will was, was jemand anderes hat, deswegen bin ich neidisch, weil ich es nicht habe. Und das bringt bei mir Unzufriedenheit und Unruhe. Und dann entsteht das, dass es alles zerstört. Und dann fühlen wir uns minderwertig. Oder ich fühle mich minderwertig, wenn ich sehe, jemand hat was, was ich gerne hätte, dann fühle ich mich minderwertig. Und dann bin ich auch nicht gerade nett, gelaunt. Dann bin ich knurrig wie die Löwen, die nichts zu essen kriegen. Diese Sache zerfraß die Fürsten innerlich. Und sie waren dem König auch nicht treu dabei. Sie haben ja ihre Aufgaben da nicht gemacht. Sie haben sich was überlegt, einem anderen eine Falle zu stellen und haben nicht das gemacht, wofür sie eingesetzt waren. Gott rettete Daniel. Und darin zeigt sich seine Treue zu den Geschöpfen. Zu uns allen, zeigt sich darin auch eine Treue. Und damit, dass er lebendig ist. Die Löwen konnten Daniel nicht fressen. Das ließ Gott nicht zu. Er sandte einen Engel und beschützte Daniel. War wohl einfach für Gott. Und ich finde diesen Gedanken tröstlich, dass wenn man in einer Löwengruppe sitzt, Gott Engel senden kann, die einen beschützen und bewahren. Und auch die Gegenwart des Engels ist tröstlich. Man ist nicht allein. Man ist nicht allein in dieser Löwengrube. Man ist den Löwen nicht alleine ausgesetzt. Es gibt da jemanden, der zu einem hält und einen beschützt. Die Treue wurde so belohnt. Ohne großes Tohuwabohu. Sie wurde einfach belohnt. Daniel glaubte an den lebendigen Gott. Und das rettete später auch sein Volk. Später durften sie wieder ausziehen unter einem anderen persischen König. Und das, was Gott konnte, das konnte keiner machen. Und durch diese Situation lernten es die Babylonier. Sie lernten es, dass Gott es nicht, also dass Gott alles machen kann. Dass der Gott Daniels ein lebendiger Gott war. Und die Treue eines Menschen und das Festhalten an Gott wurde zum Segen für viele Menschen. Für zwei Völker und später für mehrere Völker. Und daher ist die Löwengrube auch ein Sinnbild dafür, dass Gott errettet, auch aus auswegslosen Situationen. Denn Gott liebt seine Menschen. Die Frage ist doch, was ist heute unsere Löwen? Also ich bin kein Daniel, ich mache Verfehlungen und Fehler und trotzdem versuche ich Gott treu zu sein. Ich muss auch kein Daniel sein, denn Daniel ist ein Vorbild für mich, treu zu bleiben. Und der Bibeltext fordert uns heraus, treu zu bleiben. Wir kennen alle Löwen und Fürsten, die uns zu Fall bringen wollen. Jeder von uns hat diese Menschen oder Dinge in seinem Leben, die ihn so richtig das Leben schwer machen. Diese Fürsten können sein Unzufriedenheit im Leben, komplett unzufrieden. Man guckt immer nur das, was man nicht hat und kann nicht dafür dankbar sein, was man hat. Unzufriedenheit macht es schwer. Oder auch, man ist neidisch, dass jemand eine Gabe hat, zum Beispiel in der Gemeinde, die man selber gerne hätte. Man hat sie aber nicht, man hat andere Gaben und schon gibt man seine Gabe nicht mehr preis, man arbeitet nicht mehr mit ihr, ja, und macht es dem anderen auch noch schwer dabei. Oder es ist schwer, wenn man als Einzige in der Familie glaubt, wenn alle anderen den Glauben nicht verstehen können. Das ist auch schwer, da fühlt man sich alleine. Oder auch die unsere politische Weltlage zurzeit, auch die sind wie Löwen und Fürsten. Wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen absolut nicht, wie alles läuft. Und trotzdem dürfen wir treu sein. Wir dürfen Gott treu sein und das machen, was wir von ihm bekommen und für richtig halten. Oder unser persönlicher Neid auf andere, die reicher, schöner, besser oder sonst irgendwas sind. Auch in schweren Krankheiten kann man neidisch sein auf die Gesundheit der anderen. Und dann wird es noch schwerer, wieder gesund zu werden. Oder Aktivitäten, die uns aus der Gemeinschaft mit Gott lösen, das können auch unsere Löwen sein. Medien, Fernsehen, Smartphones, alles, was uns so in den Bann ziehen kann. Andere Menschen, die uns nicht gut tun. Treu zu sein, obwohl es uns schwer fällt. Aber wo fällt es uns denn schwer? Zum Beispiel nicht regelmäßig in den Gottesdienst gehen. Das fällt manchen schwer. Oder seine Begabung nicht einbringen können oder nicht wollen. Das ist auch schwer, die Treue da nicht einhalten zu können. Oder wenn uns Ehrlichkeit und Beständigkeit fehlen, auch dann fehlt uns was, um die Treue einhalten zu können. Und wir sitzen öfter, als uns lieb ist, in der Löwengrube. Wir sind öfter, als uns lieb ist, lieber ein Löwe als Daniel. Doch wir sind nicht allein. Aber die Situation, sie mag uns nicht gefallen, ist so mal so. Damit müssen wir umgehen. Daniel ist damit auch umgegangen, er ist ruhig geblieben. Und er hat Gott vertraut. Die Löwen und die Fürsten haben keine Macht über uns. Der Neid hat keine Macht über uns. Denn wir glauben an einen lebendigen Gott. Wir müssen nicht dem Neid nachgehen. Es ist normal, dass wir manchmal neidisch sind, aber wir müssen dem nicht nachgeben. Auch die Löwen und die Fürsten haben keine Macht über den Tod. Wie wir gemerkt haben, Daniel ist nicht tot. Tot sind die anderen gewesen dann. Oder unsere Löwen haben auch keinen Einfluss und Macht auf unsere Verfehlungen. Wir können das alles zu unserem lebendigen Gott bringen. Aber die Löwen haben darüber keine Macht. Sie wollen es, aber sie haben es nicht. Diese Macht allein hat immer nur Gott. Unser lebendiger Gott. Der Bibeltext ist abgefasst für das babylonische Exil. Und er soll uns Mut machen, Gott treu zu bleiben. Trotz oder gerade wenn es mühsam ist. Und damit zeigt auch Daniel auf, dass es geht. Denn später erzählt er uns die apokryptischen Sachen, die dann passieren werden, die auch nicht gerade einfach zu verstehen sind und auch nicht einfach zu erleben werden. Sein werden. Daher ist Treue wichtig. Treue und sich nicht verleiten zu lassen zu irgendwas, was uns nicht gut tut. Bei Gott zu bleiben und nach ihm anzubeten, ihm treu zu bleiben, so wie Daniel, und auch im Angesicht der Löwen immer darauf vertrauen, dass Gott uns auch positive Erfahrungen machen lassen möchte. Und in einer Welt, die wie eine große Löwengrube ist, ist Gott mit uns. Und wer kann da noch gegen uns sein? Und zum Schluss möchte ich euch nochmal den einen Vers, der mir wichtig geworden ist, nochmal vorlesen. Das ist der Vers, den der König Daniel sagt. Denn er ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrlichkeit hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Denn unser Gott ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt. Und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrlichkeit hat kein Ende. Er ist unser Helfer und unser Retter. Und er tut auch an uns Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Amen.